Gut gekümmert, Ihr KKH-Podcast rund ums Thema Pflege.
Gefühlschaos, der Freiheitsdrang, Stimmungsschwankungen, nicht erwachsen sein, aber auch eben kein Kind mehr. Ganz ehrlich, die Teenagerzeit, ja, das Erwachsenwerden, das ist eine Reise, auf die jeder gehen muss und auf die sich auch, glaube ich, jeder gerne begibt. Aber die birgt auch eben echte Herausforderungen. Und für uns Eltern ebenso wie für unsere Kinder. Für Familien mit chronisch kranken oder behinderten Kindern, da kommen noch ganz andere Hürden hinzu. Mit der Volljährigkeit zum Beispiel endet das Sorgerecht der Eltern. Man muss sich durch den Dschungel der Sozialleistungen wühlen oder auch Teilhabe am Berufsleben und. Ganz, ganz viele Themen, die es gibt. Und wir sprechen heute drüber mit Expertin, mit einer Mutter und jetzt erstmal mit zwei ganz tollen Gesprächsgästen, die von ihren eigenen Erfahrungen erzählen und hier den Anfang machen. Und somit herzlich willkommen zum Podcast von FAMPLUS und der KKH. Und herzlich willkommen Dorothee Buck und Christian Haus. Schön, dass Sie da sind.
Dankeschön.
Danke.
Ich beschreibe einmal ganz kurz Ihre Krankheit, die Sie haben. Das haben wir im Vorfeld so besprochen, damit wir einfach mehr Zeit zum Quatschen haben. Und zwar ist das die tuberöse Hirnsklerose, eine Erbkrankheit, bei der man Wucherungen am Gehirn hat mit Entwicklung von gutartigen Tumoren in lebenswichtigen Organen. Hautveränderungen, Epilepsie ging auch in der Kindheit bei Ihnen damit einher. Außerdem gibt es bei Ihnen, Frau Buck, noch eine Lungenkrankheit, die LAM. Und jetzt wollen wir mal in Ihre Jugend zurückgehen, ja, wo andere Teenager schwimmen gehen, vielleicht zelten oder bei Freunden übernachten. Frau Buck, Herr Haus, woran erinnern Sie sich an Ihr Leben als Teenager?
Also wir sind sonst auch, also ich zumindest mal, zu Freunden. Man hat dann auch sich vorbereiten müssen, hat die Medikamente halt eben mitnehmen müssen. Und auch jetzt, wenn ein Notfall wäre, wie geht man dann damit um? Dass man das im Vorfeld eben auch dann bespricht. Ja, dieses Ablösen, gerade Jugend ins Erwachsenealter, ist dann auch nicht so einfach, dass die Eltern sich dann auch lösen, dass man dann sagt, nee, jetzt kann man seinen Weg dann tatsächlich gehen. Ist dann nicht immer so einfach, weil dann immer diese Sorge ist, wie ist das dann gesundheitlich und bleibt alles stabil oder ist dann gerade irgendwas? Und das ist nicht immer ganz so einfach.
Ja, Herr Haus, Sie nicken ganz groß. Also, Sie können das wahrscheinlich genauso bestätigen, oder?
Also ich bin in meiner Jugend auch ab und zu mal in Diskotheken gegangen mit Bekannten. Aber das ist eher nicht so meine Welt gewesen, weil Alkohol und Rauchen, das habe ich nie angefangen. Und
weil Sie es gesundheitlich nicht konnten, weil es Schwierigkeiten gebracht hätte oder weil Sie es persönlich einfach nicht wollten?
Ich habe das irgendwie auch innerlich abgelehnt, auch wegen den Medikamenten. Und man hat ja gesehen, was mit den anderen dann am nächsten Tag los war. Die waren dann neben der Spur und dann ist es immer so eine Sache, wenn man nicht die gleichen Interessen hat wie die Schulkameraden, dann tut man auch nichts unternehmen oder so gut wie nichts unternehmen mit den anderen. Und dann habe ich eher halt mein eigenes Programm gemacht.
Waren Sie dann doch eher so der Eigenbrötler, sage ich mal?
Wenn man jetzt gemerkt hat, jetzt auch vom Kindergarten, die gehen dann jetzt miteinander auf die nächste Schule zusammen. Das war bei mir halt nicht so. Ich bin dann vom Kindergarten rüber an die Lebenshilfe gekommen, in so eine, eine Schule. Und später wurde ich dann getestet, ob ich auf eine Förderschule gehen kann. Und dann war der Test positiv. Und dann bin ich dann auf eine Förderschule und haben wir dann als Schulfremde dann praktisch einen Hauptschulabschluss dann gemacht, genau. Mhm.
Frau Buck, Sie haben gerade eine Sache gesagt, also wenn es dann losging auf die Piste mit Freunden und dann musste man sich halt drauf vorbereiten, medikamentös zum Teil auch. Also ich muss ehrlich gestehen, ich muss meinem Sohn manchmal noch das Fahrradschloss hinterher tragen, weil er es einfach vergisst. Ich finde, da haben Ihre Eltern auch eine ganz große Leistung gebracht, oder? Ihnen dieses Vertrauen entgegenzubringen. Oder war das schon ein Prozess? Können Sie sich noch dran erinnern?
Ja, das war so. Erst hatte ich starke Medikamente, auch, wo ich da die Epilepsie früher hatte. Und dann wurde aber die Ernährung umgestellt mit 2 Jahren. Und kein Zucker, also kein Zucker und kein Schweinefleisch. Und dann sind nach und nach die Anfälle dann ausgeblieben. Und dann hat das aber einige Jahre gedauert. Da konnte ich ja nicht von jetzt auf gleich die Medikamente dann absetzen. Und dann wurden aber die Medikamente quasi ausgeschlichen. Und dann habe ich die auch nicht mehr dann gebraucht. Aber ich hatte immer eine Notfalltasche mit dabei, für den Fall, falls jetzt irgendwie ein Anfall eben wäre, dass man dann sofort reagieren kann.
Können Sie sich an Gespräche mit Ihren Eltern erinnern, dass Sie dafür gekämpft haben, so ein bisschen Freiheit zu bekommen oder diese Notfalltasche mit Medikamenten und dass Ihre Eltern sich dann an Herz gefasst haben und gesagt haben, ja, los, komm, wir machen das jetzt? Oder wie war das?
Ich würde mal sagen, gerade im Übergang jetzt zum Erwachsenen, ich habe dann den Realschulabschluss gemacht und habe mich aber dann entschieden, noch Fachabitur zu machen. Und dann war aber ganz klar, da haben wir, also habe ich mich mit meinen Eltern bewusst entschieden, ich muss da weg. Also ich kann jetzt nicht in der Nähe irgendwo studieren, sondern ich sollte dann wirklich woanders, in eine andere Stadt, um eben auch tatsächlich dann selbstständig zu leben, und habe dann in Bochum studiert, ja.
Also ich finde, das hört sich nach einem wirklich tollen Familienteam an. Sie haben es letztendlich als Familie gewuppt und ich danke Ihnen erstmal ganz, ganz herzlich, dass Sie mir ja aus Ihrem Leben erzählt haben. Würde Sie auch gerne bitten, noch weiter am Podcast teilzunehmen, sich auch gerne rege zu beteiligen. Und jetzt holen wir erstmal ein paar Experten in die Runde. Und dafür begrüße ich ganz herzlich Katja Kruse, Leiterin der Abteilung Recht und Sozialpolitik beim Bundesverband für Körper- und Mehrfachbehinderte Menschen e.V. Hallo, Frau Kruse.
Hallo in die Runde.
Ja, schön, dass Sie da sind. Dann begrüße ich auch Sie ganz herzlich, Herr Paklepper. Kai Paklepper ist Leiter des Referats Konzepte der Bundesvereinigung Lebenshilfe. Schön, dass Sie da sind.
Hallo, guten Tag.
Schön, dass Sie da sind. Und Susanne Schrödel vom Kindernetzwerk und erfahrene Mutter eines chronisch kranken Jugendlichen. Schön, dass auch Sie da sind, Frau Schrödel.
Ja, hallo.
Und direkt eine Frage an Sie, Frau Schrödel. Kommt Ihnen das bekannt vor, was Frau Buck und Herr Haus eben gerade erzählt haben? Sie sind ja mittendrin in dieser Situation, ne?
Ja, also das kommt mir total bekannt vor. Die Situation, die Jugendliche in ihrer Pubertät erleben dürfen, wenn sie eben erwachsen werden mit einer chronischen Erkrankung, mit einer Behinderung, mit einem Extra in ihrem Leben. Die Schwierigkeiten der Eltern. Eine normale Pubertät, also was machen normale Kinder, also was ist normal quasi in der Pubertät und macht jedes Kind durch, und was macht das Besondere eben bei einem Kind mit der chronischen Erkrankung aus? Das Thema Loslösung und Loslassen von Eltern, genauso wie die Dynamik, die bei Geschwistersituationen entstehen, also gesunde Geschwister. Also total, ich finde mich da wieder, kann das absolut alles unterschreiben, was gehört und gesagt worden ist.
Weil ein Sohn 19, ein Sohn 18 oder ein Geschwisterkind 18, also ich kann mir vorstellen, und da freue ich mich auch drauf, dass wir da nochmal so ein bisschen über Ihre persönlichen Erfahrungen sprechen. Ich würde gerne loslegen mit Ihnen, Herr Paklepper. Und zwar gibt es einen Artikel 23 der UN-Kinderrechtskonvention und der gibt das Recht auf ein erfülltes Leben. Und da ist inkludiert Würde, Selbstständigkeit und aktive Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft. Können Kinder mit Behinderung so ein erfülltes Leben führen, wie es in diesem Artikel 23 beschrieben wird?
Ja, also ja, sie können es. Und ganz viele von den Kindern und auch von den Familien haben genau dieses erfüllte Leben. Es ist halt ein Leben, was mit Belastungen, mit Situationen umgehen muss, mit denen andere nicht umgehen. Und das heißt nicht, dass deshalb das Leben insgesamt oder die Lebenszufriedenheit schlechter ist, sondern es ist tatsächlich ein anders in die Welt schauen und ein anders mit den Situationen umgehen, die es gibt. Und meiner Erfahrung nach ist das gar kein Widerspruch. Es ist halt schade, dass es oft die Gesellschaft ein wenig erschwert. Also die Familien selbst sagen oft, die Eltern und auch die Kinder, uns geht's eigentlich gut. Und wir fühlen uns wir kommen auch mit der Behinderung unseres Kindes, mit der Beeinträchtigung sehr gut klar. Es ist halt tatsächlich eben der Rahmen, der oft nicht stimmt.
Ich würde diese Frage jetzt gern einmal in die Runde gegeben. Und zwar habe ich genau das gelesen. Eine Familie mit einem Mädchen mit Behinderung, das Mädchen heißt Selma. Und die Familie schreibt, es macht großen Spaß, Selma beim Erwachsenwerden zu begleiten. Die Begleitung ist schön, von einfach war ja auch nie die Rede. Und im Alltag haben wir oft den Eindruck, dass wir auf einer kleinen Familieninsel im großen, weiten Meer gelandet sind. Wir haben alles, was wir brauchen und vieles, was uns glücklich macht. Sobald wir, in Anführungszeichen, aufs Festland müssen, wird es mühsam. Begutachtungen, Defizite und Schwächen werden auf einmal erfasst, medizinische, sonderpädagogische Ratschläge und so weiter. Sich im Dschungel der Behindertenhilfe zurechtzufinden, kostet sehr viel Kraft. Frau Schrödel, Herr Parklepper, Frau Kluse, können Sie das mit einem großen Ja beantworten? Genauso ist es?
Ja. Also ich kann das tatsächlich mit einem großen Ja beantworten. Es ist genauso, wie das dort beschrieben wird. Das hören wir immer wieder von Eltern behinderter Kinder, die sagen, es ist nicht die Behinderung des Kindes, die Probleme bereitet, sondern es ist das Umfeld. Es sind die Steine, die von außen in den Weg gelegt werden. Es sind die vermeintlich gut gemeinten Ratschläge, die keine guten Ratschläge oftmals sind, die dann in der Situation nicht weiterhelfen. Also das, der Rahmen muss stimmen, der Rahmen muss passen und dann ist die Behinderung selber das geringste Problem.
Frau Schrödel, können Sie das eben auch mit der Insel, mit der Familieninsel und dem großen, weiten Meer nachvollziehen?
Also das Bild ist eine wunderschöne Metapher und ja, definitiv. Wobei es, glaube ich, auch mit einer Aufgabe der Eltern ist und der Gesellschaft, eine Brücke zu schlagen zwischen der Insel und dem Festland. Und da sind wir in vielerlei Punkten, und da kann ich Frau Kruse absolut zustimmen, da haben wir noch sehr viel zu tun. Also allein, wenn ich daran denke, wenn nicht alle Kinder sind ja von Geburt an chronisch krank oder haben eine Einschränkung, oftmals ereilt das ja auch die Kinder im Verlaufe ihres jungen Lebens. Und dort dieses Verständnis zu schaffen, diese Möglichkeit, auch ein Leben mit einem besonderen Extra weiterführen zu können und dort die Akzeptanz auch zu erhalten und auch die Begleitung zu erhalten von der Lebensumwelt. Also das ist Schule, das ist der Sportverein, das sind Großeltern teilweise und eben auch Geschwister. Das ist oftmals auch noch eine große Herausforderung, quasi diese Brücke zu bauen. Und da ist meine Erfahrung, dass es oftmals die Eltern versuchen, diese Brücke zu bauen, aber der Anschluss einfach zum Festland ziemlich schwer gelingen kann. Denn man kämpft ja einerseits für die Gesundheit des Kindes, man kämpft andererseits für die Inklusion des Kindes und steht als kämpfende Mutter dann tatsächlich oftmals auch ein bisschen alleine dann da oder wird allein dargestellt.
Ja, mir ist klar, dass wir auf meine folgende Frage jetzt keine Antwort haben ad hoc, weil dann gäbe es wahrscheinlich diesen Podcast nicht. Und dann gäbe es schon eine Lösung. Aber Sie sagten, um nochmal bei dem Bild zu bleiben, eine Brücke schlagen zwischen den Familien, die es betrifft, und der Gesellschaft. Wo hinkt es denn da? Wo fehlen denn da vielleicht Bretter oder Steine? Wie viele sind das? Und was muss man tun?
Also es ist, da könnten wir jetzt ewig drüber reden. Ja. Das ist ein ganz, ganz, ganz weites Feld. Ich glaube, am wichtigsten und das, was als erstes dastehen muss, ist eben die Akzeptanz von Anderssein. Und das ist, glaube ich, das, was am häufigsten oder ein das grundlegende Problem ist. Wenn man auf Familien guckt, und das gibt jetzt gerade, gab gerade eine ganz interessante Studie, wo es um Eltern von Kindern mit Beeinträchtigungen vom BMAS, also vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales, wurde die beauftragt. Und die stellt fest, ja, die Lebenszufriedenheit ist eigentlich ähnlich wie bei anderen Familien, aber es fehlt an den Möglichkeiten der Freizeitgestaltung. Es fehlt vor allem auch an sozialen Kontakten, und das eben sowohl bei den Kindern als auch bei den Eltern. Wenn man Eltern fragt, dann sagen ganz viele Eltern, dass es weniger oft echte Freunde oder Freunde im Leben ihrer Kinder mit Behinderung gibt. Also, und das variiert natürlich auch nochmal von den Behinderungen. Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Aber allein quasi, gerade wenn es um eine mehrfache Beeinträchtigung oder wenn es um eine kognitive Beeinträchtigung geht, sind Eltern oft auch in der Pflicht, eben das soziale Leben ihres Kindes mitzugestalten. Und das eben nicht nur wie andere Eltern in der Phase, wo die Kinder so im Kindergartenalter sind und wo man dann eben eine Spielverabredung trifft, sondern man muss es tatsächlich dann in die Jugend und auch über die Jugend hinaus steuern und sich darum kümmern. Und dass es da quasi von der Gesellschaft nicht ein Angebot gibt, sondern dass es immer Aufgabe der Eltern ist, sich darum zu kümmern, das ist, glaube ich, ein ganz großes Problem.
Frau Schrödel, ich glaube, das ist genau Ihre Lebenswelt aktuell. Ihr Sohn mit einer chronischen Erkrankung ist 19, der will wahrscheinlich auch Party machen, der will raus, oder? Und genau da braucht es eben diese Verbindung, ist es richtig?
Ja, das ist richtig. Ich würde sogar noch ein Stück weit eher anfangen, noch ein Stück weit vorher anfangen, um ein ganz konkretes Beispiel zu bringen. Wenn ein Kind oder ein Schüler lange Zeit krank ist, habe ich erfahren, oder meine Wahrnehmung ist, man vergisst, also die Schule ist kaum in der Lage oder selten in der Lage, dort eine kontinuierliche und stabile Verknüpfung herzustellen, damit das Kind in seinem Schulalltag und in seiner Lebenswelt mit seinen Freunden verknüpft bleiben kann. Ich erlebe leider auch als Patiententrainerin ganz häufig, dass wir im Schulsystem gar nicht so ein schönes Instrument haben, was wir Erwachsene nutzen können, nämlich eine Art Wiedereingliederung, das es uns möglich macht nach einer langen Erkrankung, was ja chronisch kranke oder behinderte Kinder durchaus öfters mal trifft, gar nicht wieder zurück an das Umfeld kommen, wo wir eigentlich herkommen. Das heißt, viele der von mir betreuten Jugendlichen haben Brüche in ihrer Schullaufbahn. Also aufgrund von langer Krankheit mussten Klassenstufen wiederholt werden. Damit geht das soziale Umfeld verloren. Damit fällt man so ein Stück weit aus dem Leben. Und dann sind wieder die Eltern gefragt, die dann versuchen, mühsam Kontakte zu knüpfen, diese soziale Integration herzustellen. Und je älter dieses Kind wird, je jugendlicher er wird, mag er diesen Eingriff eigentlich gar nicht mehr. Also das heißt hier, wir sind tatsächlich an einem sehr interessanten Familiengefügesystem der Loslösung eines Jugendlichen, des Loslassens der Eltern, aber auch der Notwendigkeit, quasi diesem Kind ganz normale Chancen und Entwicklungsmöglichkeiten zu schaffen. Und da fühle ich auch oftmals eine sehr große Einsamkeit der Eltern, weil alles muss organisiert werden. Überall müssen geschlossene Türen aufgestoßen werden. Überall muss man ein Plädoyer halten für das Kind, im Sinne des Kindes zu denken oder im Sinne der Jugendlichen zu denken. Und das ist eine sehr hohe Aufgabe, die teilweise den Familien auferlegt wird.
Ich wollte nochmal betonen an dieser Stelle, wie wichtig es ist, dass Freizeitangebote, insbesondere Sportangebote, Angebote von Vereinen für Menschen mit Behinderung, insbesondere für Kinder und Jugendliche mit Behinderung, sich öffnen, dass wirklich Teilhabe und Inklusion insbesondere in diesen Freizeitangeboten stattfindet. Und das gilt auch für Angebote der offenen Ganztagsschule, also was die Nachmittagsbetreuung in den Schulen angeht. Auch da haben wir in vielen Fällen immer noch nicht die volle Teilhabe von Kindern mit Behinderung erreicht. Und das stellt insbesondere auch die Eltern dann vor große Schwierigkeiten, wenn es an die Schulferien geht und die Schulferien dann nicht abgedeckt sind. Also insofern bedarf es wirklich einer erheblichen Anstrengung in ganz vielen gesellschaftlichen Bereichen, um Inklusion und Teilhabe von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung herzustellen.
Hepper Klepper?
Ja, total. Also das ist ja gerade eine absurde Situation, dass Eltern von einem Kind mit Beeinträchtigung, wenn es dann einen Pflegebedarf hat und Assistenz darüber auch über Verhinderungspflege oder Ähnliches kriegen kann, im Prinzip ja sich darum kümmern, dass ihr Kind irgendwo hin kann, irgendwo eine Aktivität, einen Verein oder sonst wo haben kann und gleichzeitig eben auch noch das bezahlen muss, das finanzieren muss. Das wird einmal refinanziert über die Pflegeversicherung. Das ist total gut. Aber erstens ist das ja ein begrenzter Rahmen, in dem das nur geht. Und wird eigentlich auch für die Situationen genutzt, in denen die Eltern eben tatsächlich auch verhindert sind. Also man stellt sich vor, Eltern kommen ins Krankenhaus, können sich nicht kümmern. In der Situation braucht es ja dann eben auch genau diese Gelder. Die werden aber üblicherweise dafür eingesetzt, die Freizeit des Kindes zu realisieren. Und auch auf Reisen und Ähnliches.
Also das, über was wir jetzt sprechen, das ist ein wahnsinnig wichtiges Thema. Ich glaube, wir könnten es stundenlang machen, aber jetzt kommt ja eigentlich der Schwerpunkt des Podcasts noch dazu. Wir sprechen genau über diesen Übergang, dass die Kinder irgendwann Erwachsene werden. Und mit 18 Jahren ändert sich da wahnsinnig viel. Frau Kruse, ich muss Ihnen wirklich sagen, Sie haben einen Ratgeber rausgebracht, 18 werden mit Behinderung. Was ändert sich bei Volljährigkeit? Das sind über 60 Seiten. Und ich sage mal, Hut ab, wenn man sich mit diesen ganzen Themen da befassen muss. Können Sie einmal anreißen, für alle, die dies benötigen, was genau wird dort behandelt? Welche Hilfen bekommt man in diesem Ratgeber?
Ja, Sie haben es gerade angesprochen. Das ist natürlich ein sehr umfangreicher Ratgeber, der auf viele, viele Detailfragen eingeht. Aber ich will mal exemplarisch so vier Themen rausgreifen, die wirklich wichtig sind, wenn Kinder mit Behinderung volljährig werden. Insbesondere dann, wenn es Kinder mit schweren Formen von Behinderung sind. Und zwar ist da zum einen wichtig zu wissen, mit dem 18. Lebensjahr endet das Sorgerecht der Eltern. Das heißt, die Eltern können das Kind mit Behinderung nicht mehr vertreten. Wenn Kinder mit Behinderung Unterstützung bei der Regelung ihrer rechtlichen Angelegenheiten brauchen, sei es, dass sie nicht selbstständig einen Mietvertrag abschließen können oder einen Kaufvertrag abschließen können. Wenn man hierbei Unterstützung benötigt, dann ist es in dieser Situation erforderlich, dass eine sogenannte rechtliche Betreuung eingerichtet wird. Und der rechtliche Betreuer hat die Aufgabe, den Menschen mit Behinderung dann bei der Regelung seiner rechtlichen Angelegenheiten zu unterstützen. Und gerade diese Unterstützungsfunktion ist seit Anfang diesen Jahres auch nochmal besonders betont worden durch eine Reform des Betreuungsrechts. Das ist das eine, das Betreuungsrecht. Dann ist für Menschen mit Behinderung ab dem 18. Lebensjahr auch wieder, wenn es schwere Formen der Behinderung sind und sie eine sogenannte volle Erwerbsminderung haben, immer wichtig, an die sogenannte Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung zu denken. Die kann ab dem 18. Lebensjahr beantragt werden, wenn ein Kind mit Behinderung nicht imstande ist, unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes mindestens 3 Stunden täglich erwerbstätig zu sein. Dann greift diese Grundsicherung dann wird Hilfe für den Lebensunterhalt im Rahmen der Sozialhilfe übernommen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung. Die gewährt Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft. Bei dieser Leistung ist es eben ganz wichtig zu wissen, dass Eltern von Kindern mit Behinderung ab dem 18. Lebensjahr hier nicht mehr zu den Kosten dieser Leistung herangezogen werden. Diese Leistungen sind also kostenfrei für die Eltern. Und ein letzter wichtiger Punkt ist das Kindergeld für erwachsene Kinder mit Behinderung. Das ist ganz wichtig. Das beträgt ja jetzt seit Anfang dieses Jahres 250 Euro im Monat. Ist also eine wichtige finanzielle Leistung für die Eltern. Und dieses Kindergeld wird für Eltern erwachsener Kinder mit Behinderung über das 18. Lebensjahr hinaus und gegebenenfalls, sofern die Voraussetzungen vorliegen, bis ans Lebensende der Kinder gezahlt, wenn die Kinder außerstande sind, sich selbst zu unterhalten.
Also schon mal 4 wirklich wichtige Dinge. Wenn man jetzt so schnell nicht mitschreiben konnte und überhaupt sich diesen Ratgeber einfach runterladen oder zuschicken lassen möchte, Frau Kruse, wie kommt man dran?
Ja, den kann man bei uns auf der Internetseite kostenlos runterladen oder bei uns in gedruckter Form bestellen. Wir sind der Bundesverband für Körper- und Mehrfachbehinderte Menschen. Unsere Internetseite ist www.bvkm.de. Und da findet man den Ratgeber zum Runterladen und findet auch die Bestellmöglichkeiten.
Genau, www.bvkm.de. Ich glaube, eine ganz wichtige Homepage. Frau Schrödel, wussten Sie von diesen Dingen, als Ihr Sohn langsam volljährig wurde? Und wenn ja, woher?
Gut, ich hatte vielleicht doch ein kleines bisschen Wissensvorsprung, denn mit Beginn der Pubertät haben wir schon mal geschaut, wie und was muss man denn alles regeln. Gerade wenn man an einer Krankheit erkrankt, die in Notfällen medizinische Versorgung notwendig macht. Und ich hatte mich vor, glaube ich, 4 oder 5 Jahren auf die Reise gemacht und hatte mich ausbilden lassen vom Kindernetzwerk zum sogenannten Transitionscoach. Das heißt, durchaus einen Wissensvorsprung generieren können, welche rechtlichen Regelungen es zu treffen gilt, wie aber auch, welche psychosozialen Möglichkeiten ich in Anspruch nehmen kann oder aber wie ich andere Jugendliche und Eltern halt unterstütze. Ja, und daraus ist dann später dann das Engagement geworden, im Patiententrainerbereich weiter aktiv zu sein und dort eben die das Spezial oder den Workshop für Transition machen zu dürfen. Und dort sind diese rechtlichen Themen, von denen Frau Kruse sprach, mit Bestandteil, die wir schulen quasi die Jugendlichen und die Eltern, damit man zumindest den Einstieg bekommt, dass nicht, wir nennen es immer plötzlich 18, passiert und die Familien am nächsten Tag vor Problemen stehen, die man hätte gut und gerne verhindern können, alleine durch Vollmachten oder Vorsorge, die man halt trifft auf der rechtlichen Seite.
Hepper Klepper, war das eine Meldung oder?
Ja, genau. Also ich finde das total gut. Also wir haben richtig gute Erfahrungen gemacht, eben auch mit Seminaren. Plötzlich 18 heißen die auch bei uns. Ich glaube, das ist, weil das ist so ein offensichtlicher, also die Familien sind halt so stark in ihrer Lebenswelt, dass dann ist dieser Übergang dann doch plötzlich da und schneller da, als man das gedacht hat. Wir haben gute Erfahrungen gemacht und zwar eben auch, weil das so eine Phase ist, wo sich nochmal vieles verändert. Also das gibt's immer im Leben von Familien, in denen ein behinderter Mensch lebt. Das ist immer so zu den Phasen, wo jetzt mal alles anders wird, also in die Schule kommen oder dann eben jetzt dann das aus dem Elternhaus heraus sich entwickeln. Das sind immer Phasen, wo alles, was bisher galt, nicht mehr gilt. Und da muss man sich total neu orientieren. Und dann ist es immer hilfreich, auch nochmal auf diese Selbsthilfe, auf den Selbsthilfegedanken zurückzukommen und einfach sich mit Leuten zu treffen, die in ähnlicher Situation sind. Wir machen so Seminare, wo die Eltern zusammenkommen, aber auch die Jugendlichen zusammenkommen, die in dieser Phase sind. Und das ist für beide Gruppen total bereichernd, sich mit anderen auszutauschen, die genau in dieser Situation sind. Und wir haben ursprünglich gedacht, wir machen das ganz inklusiv und wir bringen die beiden Gruppen zusammen und wir erzählen denen das alles zusammen. Wir haben festgestellt, das funktioniert nicht. Und deshalb
Frau Schrödel schüttelt schon ganz vehement den Kopf.
Deshalb machen wir das jetzt so, dass wir das zwar gemeinsam als Seminar machen, aber dass es immer Phasen gibt, wo die Leute sich auch austauschen, wo die Eltern sich mit den jungen Menschen austauschen, aber wo es ganz viel Raum gibt, wo sich die Eltern untereinander austauschen können und wo sich die jungen Menschen untereinander austauschen können. Spannend ist es immer dann, wenn sich dann gegenseitig erzählen, worüber sie geredet haben und dann gerade auch bei Eltern, die ein Kind mit einer geistigen Beeinträchtigung haben, werden dann die Augen manchmal ganz schön groß, wenn sie hören, was die Wünsche und was die konkreten Lebensideen der Kinder sind, weil das ist nämlich neben der rechtlichen Frage durchaus eine ganz wichtige Frage, mit denen sich Familien auseinandersetzen müssen, wo die Kinder eben nicht, wie bei Herrn Haus oder Frau Buck, sehr selbstplanerisch mit ihrem Leben umgehen und wo man sagt, okay, das haben die super im Griff und da muss ich mal gucken, wie ich da überhaupt noch meinen Weg finde rein, sondern Eltern, die einfach sagen, okay, wie können wir das schaffen, dass mein Kind ein selbstbestimmtes Leben führen kann? Was muss ich dafür alles tun, damit das gehen kann? Und was will mein Kind eigentlich? Also das sind, glaube ich, ist kompliziert in manchen Konstellationen.
Hepper Klepper, die Lebenshilfe ist ja ein Fachverband, der sich in erster Linie für Menschen mit geistiger Behinderung einsetzt. Und sie unterstützen da eben Kinder und deren Familien gleichberechtigt eigentlich an der Gesellschaft auch teilnehmen zu können. Sie haben gerade ein wichtiges Stichwort genannt, Selbsthilfeangebote. Wo und wie findet man die Lebenshilfe?
Ja, fast überall in Deutschland tatsächlich. Also in den meisten größeren Städten und auch in kleineren gibt es Vereine. Diese Vereine sind also Lebenshilfevereine und diese sind gute Ansprechpartner. Man kann die auch finden bei uns auf der Homepage www.lebenshilfe.de. Dort gibt es eine Organisationssuche. Da kann man die Organisation, den Verein in der Nähe finden. Und viele von diesen Vereinen bieten eben auch Selbsthilfegruppen an. Diese Seminare, von denen ich gerade gesprochen habe, die machen wir auch überall in Deutschland. Die wandern immer ein wenig. Im letzten Jahr waren wir in Berlin. Im nächsten Jahr werden wir in Bayern sein und in diesem Jahr werden wir wahrscheinlich in Hamburg sein. Wir gucken immer, dass wir an unterschiedlichen Orten sind, um dort Angebote zu machen und das funktioniert so ganz gut.
Frau Schrödel, das Kindernetzwerk, was tun und machen Sie genau? Was verbinden Sie?
Das große verbindende Element ist natürlich unser gemeinsames Engagement für Kinder und Jugendliche mit chronischen Erkrankungen und Behinderungen. Also ich denke, das ist unser wesentlicher Schwerpunkt. Wir sehen uns auch als Bindeglied in dem politischen Diskurs. Das heißt, die Einbringung der Bedürfnisse, das Durchsetzen von Rechten, aber auch das Kämpfen für die Erweiterung von bestehenden Rechten für Kinder und Jugendliche. Das ist uns ein Anliegen. Auf der anderen Seite ist das zweite Bein auch, verstehen wir uns als Dachverband für die Selbsthilfeorganisationen, wir wurden ja schon angesprochen, die eben auch den Schwerpunkt auf Kinder und Jugendliche legen. Da bündeln wir vor allem oder machen wir uns stark gemeinsam eben für politische Gespräche, für Dinge, die eine einzelne Selbsthilfeorganisation eben nicht stemmen kann, weil finanzielle Ressourcen oder personelle Ressourcen nicht vorhanden sind. Unter anderem haben wir auch eben einen Akademiebereich, in dem wir zum Beispiel Transitionscoaches ausbilden oder Kompetenzpeers zum Beispiel. Oder wir bieten Väterauszeiten an. Also so ein bisschen bündeln wir die Kräfte im Selbsthilfebereich. Genau. Und auf der anderen Seite oder als drittes Standbein ist eben auch der Connect in den medizinischen Bereich zu sehen. Das heißt, zu den Kinder- und Jugendärzten, in die Kinder- und Jugendpsychiatrie oder alles, was damit zusammenhängt, in der Betreuung für Kinder und Jugendliche mit chronischer Erkrankung und Behinderung.
Also auch das eine Stelle, an die man sich wenden kann, wo man einfach Informationen bekommt und weitergeleitet wird und einfach ja Gleichgesinnte und Unterstützung erfährt. Sie haben gerade schon das Stichwort Politik genannt. Ich glaube, wir könnten 7 Tage sprechen, wenn wir mit dem Thema beginnen. Ich würde es dennoch nicht ausklammern wollen und einfach mal fragen, Frau Schrödel, was muss sich denn in der Politik ändern? Und vielleicht auch an Sie, Herr Paklepper und Frau Kruse, mischen Sie sich gerne ein. Was muss sich konkret ändern? Vielleicht so die 1, 2, 3 wichtigsten Punkte, damit eben Jugendliche mit Behinderung oder chronischer Erkrankung da eben einen guten Übergang haben können ins Erwachsenwerden.
Also wenn ich von der Metaebene anfangen würde, war es das ganz am Anfang bereits genannte, Verankerung der Kinderrechte im Grundgesetz. Mhm. Also das ist für mich der erste und essentiellste Schwerpunkt, den es gilt zu erreichen, zu dem wir uns ja auch, zu dem man sich auch committed hat. Es fehlt noch der Realisierungsschritt und das ist für mich einer der wesentlichsten, die sich ändern, die wir erreichen müssen.
Frau Kruse?
Ja, ich könnte da etliche Punkte aufzählen, aber ich will mal ein paar wesentliche benennen. Also für Menschen mit Behinderung als solches wäre es sicherlich wichtig, was wir vorhin schon angesprochen haben, die Teilhabe und die Inklusion von Menschen mit Behinderung in allen Lebensbereichen. Und dazu zählt vor allem auch das Thema Arbeit. Inklusiver Arbeitsmarkt ist ein ganz wichtiger Punkt. Da haben wir auch gerade ein aktuelles Gesetzgebungsverfahren, was im Bundestag läuft. Und insbesondere in Bezug auf unser heutiges Thema hier im Podcast, also 18 werden mit Behinderung, ist das Thema Übergang von der Schule in den Beruf ein ganz zentrales Thema. Also da hören wir immer wieder von den Betroffenen die Rückmeldung, dass viele nicht in die Werkstatt für Menschen mit Behinderung wollen. Das ist nicht das Ziel der meisten Menschen in dieser Situation. Die wollen gerne auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt eine Arbeitsstelle finden. Die wollen auch hier Inklusion. Und da gilt es noch ganz, ganz viele Barrieren abzubauen. Da gilt es, die Arbeitgeber auch zu sensibilisieren und dafür zu öffnen, dass sie auch Menschen mit Behinderung entsprechende Arbeits- und Ausbildungsplätze anbieten. Für den Bereich, für den wir als BVKM uns besonders stark machen, das sind Menschen, die hohen Unterstützungsbedarf haben, die komplexe Behinderung haben, die oft nicht allein und selbstständig in einer eigenen Wohnung leben können, sondern die da Unterstützung brauchen durch Fachkräfte. Da würde ich mir wünschen, dass es viel mehr gute Wohnangebote für diesen Personenkreis gibt, damit die auch die Möglichkeit haben, von zu Hause auszuziehen und ihr eigenes Leben in den eigenen 4 Wänden leben zu können. Und was die Eltern von Kindern mit Behinderung angeht, da wünsche ich mir wirklich Abbau von Bürokratie, weil Bürokratie ist ein totaler Krafträuber für Eltern von Kindern mit Behinderung. Da wünsche ich mir, dass Entlastungsangebote verbessert werden. Also insbesondere auch Kurzzeitpflegeangebote, speziell für Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene mit Behinderung geschaffen werden, damit die Eltern auch wirklich mal eine Auszeit haben, sich auch zum Beispiel mal um die nicht behinderten Geschwisterkinder in Ruhe kümmern können und die Kinder mit Behinderung in solchen Versorgungssituationen auch gut aufgehoben wissen.
Ich glaube, zustimmender kann man nicht nicken als Sie, Herr Verklepper.
Absolut. Ja, alles, was hier gesagt wurde, also Frau Schrüttel und Frau Kruse haben da schon ganz, ganz viel gesagt. Ich will, glaube ich, nochmal darauf hinweisen, wir hatten das vorhin schon. Also es ist ja nicht so, dass es jetzt in der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen auch in der Kindheit schon alles brillant läuft. Ne? Also auch da ist, ich glaube, für einen guten Übergang ist es einfach wichtig, dass man erstmal eine gute Ausgangssituation schafft. Und die ist weder in der Schule aktuell da noch, also wenn man auf inklusive Schule guckt, noch ist sie in der Kinder- und Jugendhilfe im Moment da. Da gibt es jetzt die Bewegung, da gibt es gerade ganz viel Verhandlungen und deshalb ist es total wichtig, da jetzt dran zu bleiben und zu gucken, dass es für Kinder und Jugendliche gute Möglichkeiten gibt, in der Kinder- und Jugendhilfe die Leistung zu kriegen, die alle anderen auch kriegen, weil das quasi die Basis dafür ist, dass es dann im Alter oder im Erwachsenenwerden dann überhaupt ja gut weitergehen kann. Also wenn es schlecht anfängt, dann kann es auch, also wird es nicht so gut, wie wenn man eine gute Grundlage hat. Schule tatsächlich, also ganz großes Problem ist einfach, dass Menschen, die nach dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung unterrichtet werden, die kriegen einfach keinen Schulabschluss. So, also das heißt, die gehen in die Schule und schließen die mit einem Zertifikat ab, aber ohne Schulabschluss. Das bedeutet für den weiteren Lebenslauf tatsächlich einfach große Hürden. So.
Sie haben ja auch von der Lebenshilfe viele Frühförderstellen, weil das eben ganz, ganz wichtig ist, wie ich auch gelesen habe, weil dort eben die Weichen für die zukünftige gesellschaftliche Teilhabe eben auch gestellt werden. Ich sag Ihnen mal was, ich wedel mal, ich glaube, man hört es, mit ganz viel Papier. Da sind Fragen drauf, wie zum Beispiel, was ist rechtlich möglich? Wann darf mein Kind in welcher Form ausziehen? Was ist beruflich möglich? Liebe und Sexualität bei Menschen mit Behinderung, die nun 18 werden, Rechte, Gefühlschaos und so weiter und so fort. Wir haben ganz viele Fragen von Eltern, die in diesem Thema drinstecken. Gilt die Familienversicherung nach dem 18. Geburtstag? Was ist mit den Pflege- und Eingliederungshilfeleistungen? Was muss ich bezahlen? Wir könnten wirklich eine Woche weiter sprechen. Ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist und was hoffentlich Ihnen unfassbar doll hilft, liebe Zuhörenden, dass Sie Netzwerke haben, dass Sie Menschen und Institutionen haben, wie die Lebenshilfe, wie BVKM, wie auch das Kindernetzwerk, an die Sie sich wenden können, wo Sie wirklich nicht alleine gelassen werden, in fachlichen Belangen und eben auch in, ja, ich denke schon auch emotionalen Belangen. Und da, Frau Schrödel, würde ich gerne noch mal eine Frage an Sie stellen. Ihr Sohn, chronisch krank, 19 Jahre alt aktuell und ein Geschwisterkind, 18. Wie schwer fiel es Ihnen oder fällt es Ihnen aktuell noch, so emotional auch Ihren kranken Sohn loszulassen? Wie schafft man das?
Also da bin ich bestimmt kein vorbildliches Role Model, sondern bin hier in dem Fall total Mutter. Helikopter, Mutter, Klucke, keine Ahnung, wie Sie es nennen wollen, aber ja, das ist eigentlich allgegenwärtig, dieses Thema. Die Gleichbehandlung, auch die gleichberechtigte Beteiligung an Haus, an ganz normalen Hausarbeiten. Mhm. Wir haben das Thema tagtäglich. Und natürlich auf der anderen Seite auch wir als Eltern müssen ja auch lernen, loszulassen. Wir waren jetzt 18 Jahre lang Vollzeit anwesend und dann auch mal zu sagen, ja, Party ist cool. Urlaub ist total nett. Es ist eine riesige Herausforderung.
Oh Gott, und dann muss sich wahrscheinlich Ihr Sohn auch irgendwie darauf vorbereiten, solche Aktivitäten wie seine Kumpels machen zu können. In welcher Form unterstützen oder begleiten Sie ihn da?
Ja, letztendlich ist das Mindset, was man ausprägen muss, was wir ausgeprägt haben und was ich auch vielen empfehle, die Kinder erstmal als das zu sehen, was sie sind, nämlich Jugendliche, die sich entwickeln wollen und sie auch so wahrzunehmen und sie auch so zu unterstützen. Ist manchmal besser, manchmal weniger gut möglich, aber das hilft mir halt sehr, auch die Balance zu finden zwischen machen lassen und wie Ratschläge, die ja auch Schläge sind, also mitzugeben, die am Ende ja, die werden ja noch nicht mal gehört, also die sind ja quasi nur für meine Beruhigung da.
Gott, ich fühle förmlich mit Ihnen. Mein ältester Sohn ist 15 und auch da ist es halt so, dass es einem wirklich schwerfällt, loszulassen. Aber man darf auch seine eigenen Ängste ja nicht auf die Kinder irgendwie projizieren. Die sollen sich ja entwickeln. Und die müssen auch gewisse Erfahrungen machen. Herr Parklepper, melden Sie sich als Vater oder als Fachmann?
Sowohl als auch. Auch ich habe mehrere pubertierende Kinder zu Hause und kenne die Probleme mit dem Loslassen durchaus auch. Ich glaube aber, also das hat Frau Schüttel gerade auch gesagt, also miteinander reden ist da ganz wichtig und ich glaube, das ist auch das, was ich von erwachsenen Geschwistern immer wieder höre, dass das zu wenig gemacht wurde in der Vergangenheit. Also dass die Familien zu wenig miteinander gesprochen haben, was ist denn eigentlich meine Idee von der Zukunft, also meine als Bruder, als Schwester und was ist meine Idee als Vater, als Mutter von der Zukunft und was ist die Idee von den Menschen, um denen es auch natürlich zentral geht, von den Menschen mit Beeinträchtigung, was sind die Ideen und wie kommt man da zusammen und wie bringt man auch diese unterschiedlichen Entwürfe dann zusammen? Also und ich glaube, das ist da ist ganz viel unausgesprochen oft in Familien, die jeder hat eine Idee, jeder hat eine Vorstellung, aber miteinander darüber reden, das passiert leider zu selten. Das würde ich wirklich allen ganz dringend empfehlen. Es gibt auch Unterstützung bei sowas. Persönliche Zukunftsplanung ist ein Instrument, mit dem man das machen kann. Da gibt es Moderatorinnen, die sich darum kümmern. Auch ganz gut ist, sich mal so anzuhören, was erwachsene Geschwister so sagen. Es gibt einen wunderschönen Podcast für Immer anders und total normal. Der ist von Dunja Battarillo. Kann man überall hören, wo es Podcasts gibt. Dunja ist selbst Schwester und die spricht eben mit anderen Geschwistern, aber auch mit Expertinnen und Experten. Und das lohnt sich auf jeden Fall auch für Eltern, da mal reinzuhören, wie das Geschwister so sehen, um vielleicht den Weg zu finden, mit den eigenen Kindern auch zu sprechen.
Ich will Sie um Gottes Willen niemanden von Ihnen in eine Ecke stellen, aber so ein bisschen nochmal, um die Hilfe zusammenzufassen. Katja Kruse mit dem Bundesverband für Körper- und Mehrfachbehinderte Menschen e.V., BVKM, auch so als Homepage zu finden. Dort gibt's die Broschüre 18 werden mit Behinderung. Was ändert sich bei Volljährigkeit? Da finden Sie wirklich alle fachlichen Informationen, was man beantragen muss und kann und sollte. Auf der Ebene, wie bereitet man sich vor? Ja, und das gesamte Netzwerk, wie geht es, wenn man dann jetzt auf einmal 18 ist? Da kann ich Ihnen, Frau Schrödel, und das Kindernetzwerk nur wärmstens ans Herz legen, dort eben auch das Patiententraining mit dem Schwerpunkt Transition und Kalper-Klepper von der Bundesvereinigung Lebenshilfe, ja, die sich eigentlich um die gesamten Kinder mit Familien, mit Unterstützungsbedarf, mit Behinderung einsetzt und eben den Weg in die gleichberechtigte Teilhabe, sage ich mal, ebnen kann mit allen Informationsangeboten. Ich weiß, ich bin Ihnen mit dem Schlusssatz kaum gerecht geworden, aber es soll zumindest in eine Richtung gehen. Und bedanke mich an dieser Stelle ganz doll für Ihre Zeit und freue mich, dass Sie dabei waren. Vielen Dank, Frau Kruse.
Gerne. Ich danke Ihnen für die Einladung.
Ja, danke, Herr Parklepper, auch an Sie.
Ja, vielen, vielen Dank. Das war wirklich toll.
Und Frau Schrödel, vielen Dank auch an Sie und weiterhin gute Nerven mit zwei pubertierenden und erwachsen werdenden, ja, jungen Herrschaften zu Hause.
Dankeschön.
Außerdem sind auch noch Christian Haus und Dorothee Buck bei uns gewesen, auch an dieser Stelle. Schön, dass Sie dabei waren und nochmal herzlichen Dank an Sie.
Ja, danke.
Vielen Dank.
So, und von Ihnen verabschieden wir uns. Wir hoffen, wir konnten Ihnen ein bisschen unter die Arme greifen. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Ich bin Denise Knorre-Haarstrick und wir hören uns.
Gut gekümmert, Ihr KKH-Podcast rund ums Thema Pflege.